Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Worte bewegen Welten. Unter diesem Motto wurde heute Abend die Leipziger Buchmesse eröffnet. Traditionell wurde beim Festakt im Gewandhaus auch der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. In diesem Jahr geht der an den belarussischen Schriftsteller Alchjerd Bacharewitsch, der mit seinen Worten viele Menschen bewegt.
Belarussisch zu sprechen und auf Belarussisch zu schreiben bedeutet, ein Teil des Widerstands zu sein. Bedeutet eine europäische Orientierung, bedeutet Zukunft, bedeutet unsere nationale Kultur weiterzuentwickeln, also nicht ein Teil von Russland zu sein.
So Preisträger Bacharewitsch. Wir sprechen gleich über die politische Bedeutung dieser Auszeichnung und darüber, wie es aktuell um die Opposition in Belarus steht. Ein Tag, nachdem der autoritär regierende Präsident Alexander Lukaschenko zu seiner 7. Amtszeit vereidigt wurde. Außerdem schauen wir auf eine Ausstellung in Potsdam. Dort möchte das Filmmuseum ein junges Publikum mit Erinnerungskultur in Verbindung bringen. Und dann ist in Israel eine Diskussion über die Einladungsliste bei einer Antisemitismus-Konferenz entfacht. Außerdem gibt's wie immer mittwochs hier bei Fazit in der Kultur vom Tage die Filme der Woche. Schön, dass Sie zuhören. Heute Abend wurde die Leipziger Buchmesse eröffnet. Bei dem Festakt wurde der belarussische Schriftsteller Alchjerd Bacharewitsch für seinen Roman Europas Hunde mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. In dem Buch von 2017 geht's um das Leben in einer russischen Dystopie. Der Inhalt erscheint also aktueller denn je. In Belarus ist der Roman mittlerweile verboten und der Autor lebt seit 2020 im Exil. Meine Kollegin Stefanie von Oppen kommt gerade von der Preisverleihung im Gewandhaus. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Charlotte.
Was macht den Autor und den Roman zu einem würdigen Preisträger?
Ja, die Laudatorin Sieglinde Geisel hat in ihrer Rede vor allem das Außergewöhnliche an dem Roman Europas Hunde eindrucksvoll dargelegt. Sie habe, als sie das erste Mal reingeschaut hat, gleich gedacht, oh Gott, sowas habe ich noch nie gelesen. Und man kann dieses Buch aber gar nicht nacherzählen. Es besteht, das ist klar, aus 6 verschiedenen Teilen. Es sind Märchen, Agententriller, Thriller, Polizsatire, es gibt Utopie und Dystopie. Und einen zentralen Satz, der, glaube ich, für das ganze Buch sehr symptomatisch ist, zitierte sie: Dort ist Russland. Also da zitiert sie die Worte eines Protagonisten: Dort ist Russland, die Hölle, das Imperium des Horrors und des Blutes, das Land des wilden Schreis. Also da kriegt man schon mit, was das Anliegen von Bacharewitsch unter anderem ist. Es ist so, dass der inzwischen schon mehrere Bücher auf Deutsch erschienen sind von ihm. Die sind aber bisher sehr wenig beachtet worden, was natürlich schade ist. Umso schöner, dass dieser Roman jetzt endlich oder beziehungsweise dieser Roman dann endlich ein wirklich großes Licht auf den Autor wirft. Und Sieglinde Geisel richtete am Schluss ihrer Rede eine kleine Mahnung an das Publikum.
Literatur ist immer gefährdet. Umso mehr, wenn sie vom Rand Europas stammt. Europas Hunde ist im kleinen, unerschrockenen Verlag Woland und Quist erschienen. Es ist bereits das 4. Buch von Alchjerd Bacharewitsch in deutscher Übersetzung. Doch keins der anderen wurde in einem führenden Medium rezensiert.
Übrigens, diese anderen Bücher, von denen sie sprach, sind im Verlag Fototapeta erschienen.
Worte bewegen Welten, um das Motto der diesjährigen Buchmesse auch jetzt nochmal aufzunehmen. Es klingt ja schon ein bisschen an. Hat Bacharewitsch das Publikum auch mit seiner eigenen Rede bewegen können?
Oh, er hat das Publikum sehr bewegt. Es gab am Ende Standing Ovations für seine Rede, die sich wirklich sehr stark an literarisch gestaltete. Er begann dann schon mit einem Zitat von Kafka aus dem Roman Der Prozess, der endet mit dem Wort wie ein Hund. Da starb nämlich Josef K. wie ein Hund. Und das ist ja auch ein Bezug zu seinem Roman Europas Hunde. Und er brachte auch den Schrecken darüber zum Ausdruck, wie viel von dem wahr geworden ist, was er schon 2016 ja eigentlich geschrieben hat. Und er sprach viel über die Freiheit. Das kommt auch in seiner Sprache, die er eigens für das Buch erfunden hat, vor. Das spielt für diese Sprache eine ganz große Rolle. Und eine große Bedeutung hat für ihn das Märchen. Das kam auch in dieser Rede immer wieder vor. Und er sagt an einer Stelle, er hätte sich doch, also dazu, dass er jetzt ja verboten ist in seinem eigenen Land, äußerte er nochmal sein Entsetzen und er hätte doch eigentlich nie zu irgendeiner Revolution aufgerufen. Sprache sei für ihn Sarkasmus, Satire und Spiel. Und die Angst in seinem Land vor seiner Literatur kann er sich nur so erklären.
Gut möglich, dass einfach das Wort Europa auf dem Cover meines Buches die Zollbeamten erschreckt hat. Die Europaphobie des Regimes in Belarus ist wirklich pathologisch. Sie haben so große Angst davor, Europa zu sein, als wäre dies ein Verbrechen, als wäre es gefährliche Häresie, Europa zu sein, oder eine Infektion, die an der Grenze gestoppt werden muss.
Also Europas Hunde war übrigens das erste belletristische Werk, wie er sagte, das im unabhängigen Belarus verboten worden ist.
Also zwei sehr bewegende Reden heute Abend bei der Eröffnung in Leipzig. Gab es denn noch andere Momente, die Ihnen jetzt noch im Kopf präsent sind, die bleiben?
Ja, es gab erstaunlicherweise bei den Honoratoren starke Momente diesmal. Und zwar Karin Schmidt-Friedrich, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, kam auf Boualem Sansal zu sprechen, den Schriftsteller aus Algerien, der derzeit in Haft sitzt und wo es morgen wohl ein Urteil geben wird, ob er tatsächlich dort 10 Jahre verharren soll in Haft. Und sie verwies auf einen Stuhl in der 6. Reihe, der war sozusagen für Boualem Sansal reserviert und das war wirklich ein besonderer und sehr eindrucksvoller Moment. Und auch Claudia Roth ging auf die Situation in der Türkei ein und auf die Situation, also auf den Bürgermeister und erinnerte auch an ihren Freund Kavala, der schon seit 7 Jahren im Gefängnis sitzt und machte darauf aufmerksam oder beziehungsweise ja flehte quasi das Publikum an, dass wir doch bitte diese Leute auf gar keinen Fall vergessen sollen.
Das sozusagen die offizielle Eröffnung heute Abend in Leipzig. Ab morgen darf das Publikum, die Öffentlichkeit dann teilnehmen. Es gibt rund 2040 Verlage und Ausstellende aus 45 Ländern. Es gibt wahnsinnig viel Kulturprogramm, Lesung in der Stadt, die Manga-Comic-Con. Sie sind jetzt schon den ganzen Tag in Leipzig unterwegs. Wie war denn die Stimmung jetzt?
Also die Stimmung ist natürlich euphorisch immer wieder. Also bei allem Schrecklichen, was auf der Welt passiert, wenn die Buchmesse in Leipzig beginnt, dann sind die Leute erstmal doch guter Laune. Ich war heute auch schon auf dem Messegelände unterwegs. Da haben sich die Norweger schon so ein bisschen vorgestellt, ihren Pavillon gezeigt, der wirklich sehr gelungen ist. Also eigentlich sehr schlicht, aus Holz gebastelt. Das sind so wie so Sonnenstrahlen, ist das so gestaltet. Und das Thema ist ja auch der Frühling. Und das übrigens war auch im Gewandhaus ein Thema. Da wurde nämlich Krieg, der Frühling gespielt. Und ja, und da war ein reges Schaffen und Basteln am Werk auf dem Messegelände und ich konnte mir noch gar nicht vorstellen, dass es morgen schon alles fertig sein soll. ja, aber auch in der Stadt war schon deutlich mehr los, glaube ich, als sonst. Also die Buchmesse macht sich gerade schon sehr breit in Leipzig.
Also erwartungsvolle Vorfreude. Vielen Dank, Stefanie von Oppen, für die Eindrücke des heutigen Abends und noch eine gute Zeit vor Ort.
Dankeschön.
Wir berichten bei Fazit natürlich auch in den kommenden Tagen über alle wichtigen Ereignisse bei der Leipziger Buchmesse. Und heute Abend vor der Sendung habe ich außerdem mit der Menschenrechtlerin und Aktivistin Ina Rumjanzeva über die aktuelle politische Situation in Belarus gesprochen. Sie setzt sich besonders für politische Gefangene im Land ein und ich habe sie gefragt, welche Bedeutung der Preis für Schriftsteller Bacharewitsch in Leipzig für die belarussische Literaturszene hat.
Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich wirklich ausgesprochen freue für Alhert Bacharewitsch. Das ist ein sehr, sehr verdienter Preis für sein Werk und auch ganz konkret für das Buch, für das er ausgezeichnet wurde, Europas Hunde. Auch erwähnen möchte ich die wirklich kongeniale Übersetzung durch Thomas Weiler, der mit ihm den Preis wahrscheinlich auch mitverdient hat, der sie ins Deutsche übersetzt hat. Und das ist für die belarussische Literaturszene und auch die Kulturszene insgesamt von nicht zu überschätzender Bedeutung in einer Zeit, wo faktisch alle Kulturschaffenden, genau wie politisch Aktive, viele, viele andere ins Exil gedrängt wurden und in Belarus eine freie Kulturszene seit 5 Jahren überhaupt nicht mehr existent ist.
Gab es da dann schon Stimmen zum Preis aus der Kulturszene?
Es ist breit geteilt worden und ich denke, das wird jetzt vor allem auch im Nachklang zur Leipziger Buchmesse nochmal breit aufgegriffen werden. Es gab viele Interviews und insofern ist er ohnehin eine Figur des belarussischen öffentlichen Lebens.
Bacharewitsch lebt jetzt seit 4 Jahren im Exil, momentan in Hamburg, aber auch viele andere Intellektuelle mussten Belarus eben aus politischen Gründen verlassen. Wie sehen Sie das? Spielt die Kulturszene dort überhaupt noch eine wichtige Rolle für die Opposition, die sich zu großen Teilen ja eben im Ausland befindet?
Für die Opposition insgesamt ja. Und wir sehen auch, was für eine große Gefahr das Regime diese Kulturszene hält, weil in den Gefängnissen heute 5-mal mehr Kulturschaffende sitzen als selbst Journalisten. Also wir haben über 40 inhaftierte Journalisten und um die 150, 160 Kulturschaffende, die aufgrund ihrer politischen Aussagen in Haft sitzen. Das zeigt die enorme Sprengkraft, die die unabhängige Kulturszene einfach im Land besitzt. Leider im Land im Moment ist freies Kulturschaffen nur unter großem Risiko im Untergrund möglich und ansonsten verstreut über jetzt inzwischen ganz Europa im Exil.
Ja, wenn wir beispielsweise auch über Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja sprechen, die ja auch im Exil lebt in Litauen, dann stellt sich eben die Frage, was diese Arbeit aus dem Exil, wenn die Menschen gerade nicht vor Ort sein können, denn bewirkt. Also wie viel Handlungsfähigkeit gibt es da noch?
Also was die Lage im Land betrifft, ist wirklich unser Handlungsspielraum massiv eingeschränkt worden durch die Repression, weil das Regime auch ganz gezielt Druck macht auf Angehörige, die im Land verblieben sind, wenn Aktivisten oder auch Kulturschaffende im Ausland sich kritisch äußern. Umgekehrt sehen wir aber auch eine Art Aufblühen der belarussischen Kulturszene im Exil. Da ist ganz viel unter schwierigsten Bedingungen entstanden und auch ganz viel sichtbar geworden, parallel zu einer sich bildenden Diaspora, die man vorher gar nicht so gesehen hat, die nicht so strukturiert gewesen ist, eigentlich auch gar nicht so existent gewesen ist vor 2020. Und das befruchtet sich gegenseitig. Also dieser politische Aktivismus, die Kulturszene, die ohnehin den Blick nach Europa gerichtet hatte und jetzt ja ein wichtiger Teil auch der europäischen Kultur geworden ist.
Das heißt, dieser Preis an Bacharewitsch könnte da sozusagen auch dieses Netzwerk im Ausland, im Exil stärken?
Ja, genau. Also das ist unglaublich wichtig, diese Wurzeln, die jetzt so seit 2020 hier in Europa geschlagen wurden, dass die gestärkt werden, dass die vertieft werden und gleichzeitig, und das weiß ich, ist auch ein Anliegen von Alhert Bacharewitsch, auf die prekäre Lage der belarussischen Kultur im Land aufmerksam zu machen, die nicht nur durch das Regime bedroht ist, sondern vor allem über historisch fast beispiellosen Russifizierung. Die Kulturschaffenden, die noch einreisen nach Belarus, wechseln an der Grenze vom Belarussischen ins Russische. Und alleine das ist, finde ich, ein unglaublich trauriges Zeugnis, dass man seine eigene Sprache verstecken muss. Ein Großteil der belarussischen Literatur ist heute verboten. Das Werk von Alhert Bacharewitsch, also Europas Hunde, fast zeitgleich übrigens mit George Orwells 1984, was, finde ich, auch Bände spricht. Auch Werke der Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch stehen auf dem Index, sind aus den Bibliotheken entfernt worden und dürfen nicht mehr in den Buchläden verkauft werden.
Bleiben wir in Belarus und bei den aktuellen Ereignissen. Gestern ist der autoritär regierende belarussische Präsident Alexander Lukaschenko für seine 7. Amtszeit vereidigt worden. Ernstzunehmende Gegenkandidaten gab es bei der Präsidentschaftswahl nicht. Gegner von Lukaschenko sprechen auch von einer Farce bei dieser Wahl. Er ist jetzt über 3 Jahrzehnte an der Macht. Wie wurde diese Vereidigung gestern inszeniert?
Eigentlich haben wir eine ganz klassische Vereidigung gesehen, wie auch in den Jahren, Jahrzehnten, muss man jetzt sagen, zuvor. Es gab nur einen Ausreißer, wenn man das so sagen kann, 2020. Das war ein Monat nach der massiv gefälschten Präsidentschaftswahl, die ja zu diesen Massenprotesten geführt hat. Da hat er sich wirklich im Geheimen ins Amt einführen lassen. Gestern ging es vor allem darum, zu zeigen, dass alles quasi wieder beim Alten ist, dass das Regime wieder die Macht hat, die Kontrolle über das Land. Und was dabei natürlich verschwiegen wird, ist, zu welchem unfassbaren Preis das alles geschieht. Also Tausende sitzen als politische Gefangene heute in Haft.
Das heißt, es gab gestern und auch heute im Nachgang der Vereidigung eigentlich keine kritischen Stimmen?
Kritische Stimmen gibt es natürlich aus dem Ausland und ich vermute auch an den Küchentischen in Belarus, aber sie dürfen nicht öffentlich geäußert werden. Das ist einfach viel zu gefährlich. Also sie werden heute schon auf den Verdacht einer oppositionellen Meinung hin, können sie verurteilt werden für ein Like oder ein Kommentar in Social Media. Selbst wenn es Jahre zurückliegt, können sie für mehrere Jahre in Straflager wandern. Und insofern ist das Risiko einfach viel zu groß, sich ja im Land öffentlich kritisch zu äußern.
Sie haben die Gefangenen schon angesprochen. Laut der Menschenrechtsorganisation Wjasna sitzen in Belarus immer noch mehr als 1200 politische Gefangene hinter Gittern. Und Sie haben kürzlich die Taskforce Belarus ins Leben gerufen, die sich eben für diese Menschen einsetzt. Wie genau gehen Sie da vor?
In Belarus gab es über die gesamte Präsidentschaft von Lukaschenko, also seit 1994, immer wieder politische Gefangene. Aber das Ausmaß, was wir jetzt sehen, ist wirklich historisch und auch in der regionalen Dimension beispiellos. Also auf dieses kleine Land gerechnet mit seinen 9 Millionen Einwohnern haben wir in Belarus heute 140 politische Gefangene. Verglichen dazu in Russland ist die Zahl ungefähr bei 3. Also um den Maßstab dessen einfach klar zu machen, worüber wir sprechen, es ist allumfassend die Repression und es ist nicht gelungen, über die letzten 5 Jahre Ansätze zu entwickeln, wie wir diese Menschen, die teilweise zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt wurden, wie wir sie aus den Gefängnissen rausholen können. Mindestens 7 Menschen sind in Haft gestorben, 4 davon allein im letzten Jahr. Und wir als Verein wollen zum einen darauf aufmerksam machen, zum anderen aber politische und diplomatische Initiativen anstoßen und schauen, was ist möglich, um diese Menschen aus den Lagern herauszuholen. Lukaschenko selbst hat erstaunlicherweise letztes Jahr begonnen, politische Gefangene zu begnadigen. Insgesamt sind inzwischen 260 politische Gefangene begnadigt worden und wir wissen, dass im Hintergrund einzelne diplomatische Initiativen dazu liefen. Und diesen Prozess, den wollen wir, dass der fortgesetzt wird. Das ist unser Appell an die belarussischen Behörden, aber auch an die europäischen Regierungen, hier viel aktiver aufzutreten und sich einzusetzen und Möglichkeiten auszuloten. Denn es geht wortwörtlich um Leben und Tod für diese Menschen.
Das sagt die Menschenrechtlerin und Aktivistin Ina Romjanzeva hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Sie setzt sich für politische Gefangene in Belarus ein. Ein Kinohit aus Frankreich und ein Fußballfilm. Diese ungewöhnliche Kombi hat jetzt mein Kollege Filmkritiker Jörg Taschmann hier bei Fazit dabei. Hallo.
Schönen guten Abend.
Fangen wir mal mit Stasi FC an, ein Dokumentarfilm, in dem es um den DDR-Fußball und den Einfluss der Stasi geht. Dynamo Dresden, aktueller Tabellenführer in der 3. Liga, das dürfte heute ja den meisten Fußballfans ein Begriff sein. Beim BFC Dynamo dürfte es für Fußballleien schon schwieriger werden. Was war das für ein Verein?
Also der BFC Dynamo, das war ein Verein, der vor allen Dingen in der Ende der 60er Jahre gegründet wurde, damals noch unter einem anderen Namen, in den 70er Jahren so langsam aufstieg und dann in den 80er Jahren 10 Jahre lang hintereinander DDR-Serienmeister wurde. Und das Pikante an diesem Verein ist, dass Erich Mielke, also der Chef der Staatssicherheit, diesen Verein ihm als sein Lieblingsverein auserkoren hatte und irgendwann beschlossen hatte, der BFC muss Meister werden. Und da wurde dann auch ein bisschen nachgeholfen. Also es waren nicht nur sehr talentierte Spieler, die dorthin, weil man eine sehr gute Jugendarbeit gemacht hatte, sondern es wurden hin und wieder eben auch Spieler delegiert von anderen Vereinen. Und es kam dann im Laufe der Jahre zu manchmal sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen, seltsamen Elfmetern in der Nachspielzeit oder roten Karten, die natürlich nicht allein dafür gesorgt haben, dass diese Mannschaft so erfolgreich war, auch wenn der Film das mitunter so ein bisschen suggeriert. Weil wenn wir jetzt dann schon bei dem Film sind, der arbeitet so ein bisschen mit so einem Gut-Böse-Schema. Also die gute Mannschaft, das war Dynamo Dresden, da spielten sozusagen die ganzen Genies. Und beim BFC, ja, das waren gute Handwerker und die wurden ja auch immer bevorteilt. Und das sind natürlich die Bösen. Also es ist so ein ganz einfaches Schema, was der Film da irgendwie aufmacht. Und was dabei eben nicht gemacht wird, das ist eben auch bei der Auswahl der Interviewpartner. Der BFC hatte natürlich ganz große Spieler, die dann auch nach der Wende im Westen Karriere gemacht haben, wie zum Beispiel Andreas Thom oder Thomas Doll. Und die treten alle nicht auf. Und dann fragt man sich natürlich, warum eigentlich nicht?
Jetzt ist das Thema aber nicht wirklich neu. Es ist schon bekannt, dass westdeutsche Clubs an Spielern aus der DDR interessiert waren. Bietet der Dokumentarfilm denn irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Na, ich finde eben viel zu wenig. Also was ich dem Film dann wirklich vorwerfe, ist, dass er wirklich mit bekannten DDR-Klischees spielt, das dann so einfach in den Raum gestellt wird. Die DDR hatte nichts zu bieten, außer den Sport, und der war natürlich gedopt, und Fußball hat natürlich nicht so gezählt, weil da war man einfach nicht so gut und den konnte man nicht so gut kontrollieren. Und insofern ist es ein Film, der sich eigentlich für den Fußball nicht interessiert. Deswegen gibt es ja auch so viele Leerstellen, deswegen wird auch so viel eigentlich gar nicht erwähnt, weil es wieder immer alles auf Stasi reduziert wird. Und dann gibt es zum Beispiel einen Spieler von Dynamo Dresden, Gerd Weber, der sehr emotional schildert, wie er 1981 verhaftet wurde und ins Gefängnis kam.
Da haben sie uns geholt in Berlin und haben uns drei nach Dresden gefahren und bin ins Gefängnis gekommen. Da ist man wie in den Brunnen gefallen und man ist am Sinken.
Ja, Weber ist in der Tat übel mitgespielt worden. Er wurde manipuliert, es wurde ihm suggeriert, er könnte bei einer Südamerika-Tournee mit zwei Mitspielern fliehen. Das war aber von der Stasi fingiert. Was der Film aber nicht erwähnt, und das finde ich ärgerlich, ist, dass Weber selber auch IM war und selber auch Spieler denunziert hat. Warum er das getan hat als junger Mann, sei mal dahingestellt, und dass das vielleicht, dass er dann in der Zwangslage war, aber der Film thematisiert es gar nicht. Er mag ihn einfach nur in dieser Opferrolle darstellen, und da fehlt es diesem Film dann einfach an so einer Komplexität. Und ich habe es schon erwähnt, mir fehlt dann bei den Interviews zum Beispiel, wenn man über Dynamo Dresden redet, Matthias Sammer ist wahrscheinlich der bekannteste Spieler von Dynamo Dresden, der findet aber in diesem Film nicht statt. Also fragt man sich, warum habt ihr nicht mit denen geredet, die vielleicht ein komplexeres Bild über die DDR gegeben haben? Und meine Erklärung ist da ganz einfach, das sind eben Regisseure aus dem Westen, die diesen Film gemacht haben, nämlich Arne Birkenstock und Zakaria Rahmani, dazu noch ein Brite, Daniel Gordon, und dann hat dieser Film auch so einen unerträglichen Kommentar und will uns immer belehren. Also für mich ist das irgendwie Fernsehen von gestern.
Also nicht ganz überzeugend. Dann versuchen wir mal, den Bogen zu schlagen über den Sport zum französischen Regisseur Gilles Lellouche, denn sein letzter Film war eine Komödie über ein unkoordiniertes Synchronschwimmerteam. Die Kritiken damals waren eher verhalten. Beating Hearts heißt jetzt sein neuer Film. Es geht um die ganz große Liebe. Und in Frankreich kam das ziemlich gut an. Wie geht's Ihnen? Gehen Sie da mit?
Also erstens mal muss ich dem widersprechen. Also Männer im Becken war auch ein ganz großartiger Film von Gilles Lelouch, den ich sehr, sehr geliebt habe, der auch mit wahnsinnig vielen französischen Stars gearbeitet hat, Männer sehr verletzlich gezeigt hat. Beating Hearts heißt der Film jetzt hier in Deutschland. Eigentlich ist der französische Titel so viel schöner. Der heißt L'amour ouf auf Französisch, was so viel wie krasse Liebe heißt. Ich weiß nicht, warum deutsche Verleiher meinen, man muss französische Filme immer mit englischen Titeln schmücken. Und das ist ein Liebesfilm, der Anfang der 80er Jahre spielt. Da ist so ein junger Schulabbrecher, der ist vielleicht gerade mal 18, trägt so ein Oberlippenbart, sitzt auf dem Auto, pöbelt alle an, und dann ein Mädchen, Jacqueline, eine super tolle Schülerin, die lässt sich das nicht gefallen, nennt ihn einfach Blödmann. Er nennt sie dann nur noch Jackie, und beide verknallen sich einfach ineinander. Und Gilles Lelouch findet dann herrliche Szenen, die gucken sich an, dann taucht so ein Lichtkegel auf, dann kommt von The Cure a Forest, und dann tanzen sie total wild und schön und leidenschaftlich in so einer leeren Fabrikhalle. Und es ist ein sehr charmanter Liebes- und auch ein Gangsterfilm übrigens, der auf zwei Zeitebenen spielt. Und ich konnte Gilles Lelouch interviewen, und er hat mir auch erzählt, was ihm vorgeschwebt hat, auch stilistisch.
Es gibt keine Realität im Kino. Das stimmt einfach nicht. Wenn man von diesem Prinzip ausgeht, ist es mir lieber, dass meine Kamera herumwirbelt, ich auf imposante Sonnenuntergänge setze und mit meinem Kino auch mal voll in die Fresse schlage, als mich an etwas zu versuchen, das die Realität nur imitiert. Denn die Realität hat nichts mit Filmemachen zu tun. Für mich sind David Lynch, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und Steven Spielberg die großen Regisseure. Sie haben mich begeistert. Ihr Kino gefällt mir. Und für diese Filme gehe ich gerne ins Kino und zahle mein Ticket.
C'est ce qui me donne envie d'aller acheter mon ticket.
Also viel emotionale Beteiligung, ein Herzensprojekt. Ist man als zuschauende Person da auch immer so dabei?
Ja, 17 Jahre hat Gilles Lelouch dieses Projekt mit sich herumgetragen. Und das ist eben kein intellektuelles Kino, sondern pralles, sinnliches, manchmal auch ein Kino mit Gewalt, aber es ist was sehr Opernhaftes. Und die in Frankreich sehr bekannten Darsteller François Civil und Adèle Exarchopoulos spielen eben dieses Paar als N20er in den 90er Jahren, wenn es dann um Rache, um falsche und um richtige Entscheidungen im Leben geht. Denn Clotaire hat zwischendurch 10 Jahre im Gefängnis gesessen, weil er vom lokalen Mafia-Boss, für den er gearbeitet hat, als Jugendlicher reingelegt worden ist. Und zugegeben, dieser zweite Teil mit den Erwachsenen hat mich nicht mehr ganz so gepackt wie der sehr, sehr charmante, die ersten 80 Minuten, wo sie von jüngeren Darstellern eben gespielt werden. Aber dann hat er so ein schönes Finale wiedergefunden, was so hochromantisch ist. Das muss man sich erstmal trauen. Und in Frankreich ist er eben ein Riesenerfolg geworden. 5 Millionen Zuschauer haben den gesehen, gerade ganz viele junge Leute. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das ein Film ist, der eben so ganz pur und romantisch auf die erste große Liebe setzt, dabei irgendwie in die Vollen geht. Und Gilles Lelouch, der ist ja nicht nur Regisseur, sondern ja auch ein ganz großartiger Schauspieler im Übrigen. Und der hat hier in seiner dritten Regiearbeit sehr charmant und auch sehr durchgeknallt, so wie er auch selber so ist, einen Film gemacht, der auch so eine große Wärme und Herzlichkeit hat.
Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere da ja auch selbst an die Jugend, an die große Liebe. Vielen Dank für die Eindrücke, Jörg Taschmann. L'amour ouf, sagen wir jetzt mal, oder Beating Hearts heißt der Film. Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Neuregelung der Rückgabe von NS-Raubkunst macht Fortschritte. Ein Schiedsgericht soll künftig an die Stelle der beratenden Kommission treten. Das hierfür nötige Abkommen haben heute Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände unterzeichnet. Es bildet die Grundlage für die mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Jewish Claims Conference beschlossene Reform des Verfahrens zur Rückgabe von NS-Raubkunst. Kulturstaatsministerin Roth sagte, durch die neue Schiedsgerichtsbarkeit wolle Deutschland seiner historischen Verantwortung gegenüber den Opfern der nationalsozialistischen Diktatur und ihren Nachkommen angemessener gerecht werden. Das Schiedsgericht soll auch einseitig anrufbar sein, etwa durch Nachfahren von Opfern. Das war bei der beratenden Kommission NS-Raubkunst nicht der Fall. In der Geheimchat-Affäre gerät die Regierung von US-Präsident Trump zunehmend in Bedrängnis. Nachdem die betroffenen Regierungsmitglieder alle Vorwürfe zurückgewiesen und die Integrität der Enthüller in Frage gestellt hatten, legte das US-Magazin The Atlantic nun den gesamten Chatverlauf offen. Daraus geht hervor, dass Verteidigungsminister Hegseth etwa eine halbe Stunde vor dem Beginn einer US-Militäroperation gegen die Houthi-Miliz im Jemen in der Chatgruppe im Detail den Zeitplan, die genaue Abfolge der Bombardierung und die eingesetzten Waffensysteme teilte. Der Chefredakteur des Magazins, Jeffrey Goldberg, war offenbar aus Versehen in den Gruppenchat ranghoher Regierungsmitglieder eingeladen worden und konnte die Pläne über die bevorstehende US-Militäraktion im Jemen dort live mitlesen. Er machte das dramatische Sicherheitsversagen dann mit einem langen Artikel publik. Es gab viel Kritik an den Plänen der US-Regierung, die Mittel für Auslandssender wie etwa Voice of America zu kürzen. Die Schließung des ebenfalls betroffenen Programms Radio Free Europe mit Sitz in Prag ist nun vorerst abgewendet. Ein Gericht in Washington D.C. erließ eine einstweilige Anordnung, wonach der Sender zunächst weiter finanziert werden muss. Ein Bundesrichter erklärte, dass Radio Free Europe einen vom Parlament gesetzlich bestimmten Auftrag erfülle. Der Rechtsstreit ist allerdings noch nicht beendet. Das Bundesgericht muss noch entscheiden, ob der Jahresetat von mehr als 140 Millionen Euro komplett auszuzahlen ist. Radio Free Europe verbreitet Nachrichten in 23 meist autoritär regierte osteuropäische und asiatische Staaten. In das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO sind 18 weitere Traditionen aus Deutschland aufgenommen worden. Neben der Brettspielkultur und den Nikolaus-Postämtern gehören das Gold- und Silberschmiedehandwerk sowie Rotwelsch-Dialekte dazu, wie die UNESCO in Bonn mitteilte. Damit stehen nun insgesamt 168 Einträge auf der deutschen Liste des immateriellen Kulturerbes. Neu in die Liste aufgenommen wurden auch die analoge Fotografie, der Bau und das Spiel der Waldzither in Thüringen und im Harz, das Töpfer- und Keramikhandwerk, der sogenannte Chinesenfasching im pfälzischen Dietfurt und die Fastnacht an der Saar. Rotwelsch-Dialekte, die nun ebenfalls zum immateriellen Kulturerbe gehören, basieren unter anderem auf einer Mischung aus Deutsch, Westjiddisch, Romani und weiteren Sprachen.
Anfang des Jahres kam eine Umfrage der Jewish Claims Conference zu dem Schluss, dass das Wissen um den Holocaust und die Shoah schwindet, vor allem bei jüngeren Menschen. Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren finden gerade vielerorts Gedenkveranstaltungen statt. Auch das Filmmuseum in Potsdam beteiligt sich mit einer Ausstellung und möchte auch ganz besonders ein junges Publikum damit erreichen. Heute Nachmittag war ich mit dem Leiter des Museums, Michael Fürst, verabredet. Hallo, Herr Fürst.
Hallo.
Die Wanderausstellung heißt How to Catch a Nazi, Operation Finale, und sie beschäftigt sich mit der Ergreifung und dem Prozess von einem der Organisatoren der nationalsozialistischen Judenvernichtung, mit der Geschichte von Adolf Eichmann. Warum findet diese Ausstellung jetzt in einem Filmmuseum statt?
Im Grunde genommen aus zwei Gründen. Und der erste, das ist, dass der Fall Adolf Eichmann und auch der Prozess, der 1961 geführt wurde in Jerusalem, ein Medienereignis gewesen ist. Es war ja ein sehr besonderer Prozess, wo überhaupt erstmals Opfer des Holocaust selber Zeugnis ablegten von den Verbrechen. Und das wurde von einem Fernsehteam aufgenommen, ging dann durch die Welt. Und seither kann man eigentlich sagen, ist dieser Fall auch weiterhin ein Medienereignis geblieben und hat im Dokumentarfilm und im Spielfilm seinen Widerhall gefunden. Das ist ein Fokus, den wir in der Ausstellung setzen. Und das andere, was an dieser Ausstellung ganz wunderbar ist, dass es zumindest an einer Stelle dieser Ausstellung eine sehr filmische Erzählweise angeboten wird. Das ist nämlich im Grunde genommen eine Agentenerzählung, der wir da begegnen. Weil seinerzeit die Agenten des Mossad, die den Eichmann verfolgt haben und auch Israel entführt haben, um ihn vor Gericht zu stellen, es war ja ein staatsrechtlicher Prozess, der ihm gemacht wurde, dass die selbst als Überlebende des Holocaust ihn dann gesucht haben. Und ich fand es zumindest sehr spannend, die Überlegung, dass gerade auch Medien wie Film durchaus erste Begegnungen mit diesem Thema sein können. Und das Konglomerat zusammengenommen war für uns Grund genug, die Ausstellung nach Potsdam zu holen.
Das heißt, ein junges Publikum braucht eben diese Geschichte um einen untergetauchten Nazi-Verbrecher, eine Agentengeschichte, die auch so ein bisschen an James Bond erinnert, die auf jeden Fall auch True-Crime-Aspekte in sich trägt, so wie Sie das jetzt beschreiben, um überhaupt an das Thema herangeführt zu werden?
Also, ob es die wirklich unbedingt braucht, das kann ich schlecht beantworten. Wir werden das jetzt bei uns beobachten in den nächsten knapp 10 Monaten, die die Ausstellung läuft. Das ist jetzt der Versuch, darüber auch ein Publikum anzusprechen, was vielleicht sonst nicht unbedingt gekommen wäre, und um an diese Ereignisse zu erinnern und auch wirklich zu sagen, wir müssen an die Demokratie denken jeden Tag und wir müssen die Demokratie leben jeden Tag. Und hier wird gezeigt, wie Rechtsstaatlichkeit auch funktioniert hat damals und dass es wichtig ist, die Verbrechen zu ahnden.
Jetzt sind rund 60 Spiel- und Dokumentarfilme in den vergangenen Jahrzehnten zum Fall Eichmann entstanden. Beispielsweise der Film Operation Finale von Chris Dweitz von 2018 ist bekannt. Der Staat gegen Fritz Bauer als ein weiteres Beispiel. Welches Bild will die Ausstellung denn dann über den Eichmann-Fall vermitteln?
Ja, das ist total spannend, weil wir haben diese Ausstellung ja übernommen und das ist das Bild aus der Perspektive derer, die ihn damals verfolgt haben, zuallererst. Es gibt noch eine Rahmung dieser Agentenerzählung. Wir führen am Anfang der Ausstellung ein in das Thema NS-Vergangenheit in Deutschland und Holocaust und am Ende kontextualisieren wir auch nochmal, wie es überhaupt zu dieser Verfolgungsjagd kommen konnte. Das ist das eine. Aber was wir als Filmmuseum für uns eben ganz stark machen, ist, dass wir einerseits noch eine Medieninstallation in der Ausstellung haben, wo man in annähernd 60 Filmbeispiele aus dem Dokumentarfilmbereich und dem Spielfilmbereich reingucken kann. Das sind Ausschnitte. Und wir haben ein Begleitprogramm, wo wir natürlich nicht diese Menge an Filmen zeigen können, aber einige zeigen werden. Und da geht es uns gerade darum, unterschiedliche Perspektiven, die Filme auf dieses Thema werfen, zu präsentieren. Und ich finde, Sie haben gerade zwei Sachen genannt, die diese unterschiedlichen Perspektiven ja auch schon sehr deutlich machen. Da ist das eine, Operation Finale, Netflix-Produktion, die erzählt die Geschichte im Grunde genommen genau so, wie die Agentengeschichte bei uns im Museum erzählt ist. Der Film Der Staat gegen Fritz Bauer wiederum erzählt im Grunde ja auch diese Geschichte, erzählt sie aber anhand des Lebens von Fritz Bauer, der in Deutschland als Generalstaatsanwalt tätig war und dem es total wichtig war, diese Verbrecher zu verfolgen und vor Gericht zu stellen. Und dann gibt es natürlich auch noch Filme wie Hannah Arendt von Margarete von Trotter. Und da haben wir nochmal eine ganz andere Perspektive auf diesen Fall. Und genau darum geht es uns bei diesem Begleitprogramm, dass wir versuchen, als Filmmuseum die Filme, die damit zu tun haben, auch in ihrer Länge, in ihrer Gänze zu zeigen. Und wir laden Gäste ein, mit denen wir dann die verschiedenen Themen diskutieren.
Warum glauben Sie, ist das mediale Interesse am Fall Eichmann immer noch so groß, auch im Jahr 2025?
Es ist diese Zählung, diese Agentenerzählung einerseits, aber da stecken ganz viele unterschiedliche Fragen drin. Da steckt die Frage drin nach der Täterschaft, wie beschäftigen wir uns mit den Tätern aus der NS-Zeit. Dann gibt es eben auch diese Figuren, die eine Rolle gespielt haben, wie Fritz Bauer, Hannah Arendt, die für sich genommen nochmal in den Film thematisiert werden. Also ich glaube einfach, dieser Fall Eichmann oder das, was dahinter steht, hat so viele Facetten. Und im Kern geht es aber ganz sicher immer auch darum, dass man mit ihm diese Zeit sich nochmal so besonders vergegenwärtigen kann.
Das war ein Gespräch mit Michael Fürst, dem Leiter des Potsdamer Filmmuseums hier bei Fazit. Und die Wanderausstellung How to Catch a Nazi Operation Finale, die läuft nach Station in München dann von morgen an bis zum 1. Februar 2026 in Potsdam. In Jerusalem hat heute eine Konferenz zum Thema Antisemitismus begonnen, die schon vor dem Start für Diskussionen gesorgt hat. Eingeladen hat die israelische Regierung eben mit dem Ziel, ein internationales Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Auf der Gästeliste stehen allerdings Personen wie der streitbare argentinische Präsident Javier Milei und eine Reihe rechtsextremer Politikerinnen und Politiker aus Europa. Schadet die Konferenz mit diesen Teilnehmenden also eher dem Kampf gegen Antisemitismus? Jan-Christoph Kitzler aus dem Studio Tel Aviv berichtet.
Eigentlich sollte eine internationale Konferenz, die den Kampf gegen Antisemitismus zum Thema hat, in Israel ein Selbstläufer sein. Doch tatsächlich ist die zweitägige Veranstaltung, die Israels Regierung organisiert hat, in Verruf geraten. In den letzten Tagen hat es haufenweise Absagen gehagelt, unter anderem auch die von prominenten Vertretern jüdischer Organisationen. Jonathan Greenblatt zum Beispiel ist Chef der sogenannten Anti-Defamation League, einer rechten Lobbyorganisation, deren Ziel es ist, unter dem Banner des Kampfes gegen Antisemitismus die öffentliche Meinung zugunsten von Israel zu beeinflussen. Ariel Muzikant hat abgesagt, der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Er bezeichnete die Veranstaltung als so wörtlich Dolchstoß in den Rücken von Juden. Auch David Hirsch wird nicht kommen. Der Londoner Soziologieprofessor engagiert sich gegen den akademischen Boykott gegen Israel. Er kritisiert Amichai Tzikli, der als Minister in Benjamin Netanyahus Kabinett die Konferenz organisiert hat.
It looks like the Minister of the Diaspora.
Es macht den Anschein, dass der Diaspora-Minister eher Leute zu seiner Konferenz eingeladen hat, mit denen er politisch übereinstimmt, als darauf zu achten, eine große Bandbreite von Menschen einzuladen, die sich ernsthaft mit Antisemitismus beschäftigen. Auch die jüdischen Gemeinden weltweit waren sehr deutlich. In Frankreich haben sie zum Beispiel deutlich gemacht, dass sie nicht der Meinung sind, dass die Erben der antisemitischen und faschistischen Politik des Front National gute Partner im Kampf gegen den Antisemitismus sind. Das gilt auch für andere Länder wie Ungarn. Das Problem sind einige Teilnehmer auf der Liste der internationalen Konferenz zum Kampf gegen Antisemitismus. Darunter sind einige Politiker aus Europa, wie Jordan Bardella, Chef der rechtsextremen französischen Partei Rassemblement National, für die er auch im Europaparlament sitzt. Oder Hermann Tertsch, der für Spanien im Europaparlament sitzt und die Vereinten Nationen für eine so wörtlich korrupte Mafia hält. Oder Sebastian Stötele, ein Rechtsextremer aus den Niederlanden, der für islamfeindliche Positionen steht. Diese Haltung teilt er mit Amichai Tzikli, dem Organisator der Konferenz, der nicht auf die Liberalen, sondern auf die extremen Kräfte in Europa setzt. Wir brauchen eine Partnerschaft mit der europäischen Führung, die diese Hauptbedrohung anerkennt. Eine Bedrohung, die sich nicht nur gegen den Staat Israel richtet, sondern auch gegen die jüdischen Gemeinden. Das ist die Bedrohung des radikalen Islamismus. Es gibt Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Wahrheit zu akzeptieren und nicht bereit sind, sie beim Namen zu nennen. Der Vorwurf der Kritiker, die Veranstaltung gebe rechtsextremen Politikern und Rechtspopulisten die Möglichkeit, sich als vermeintliche Kämpfer gegen Antisemitismus zu profilieren, obwohl ihre Bewegungen zum Teil selbst eine deutlich rassistische und antisemitische Vergangenheit haben. Auch Vertreter aus Deutschland haben abgesagt. Darunter ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, Armin Laschet von der CDU und Volker Beck, der lange für die Grünen im Deutschen Bundestag saß und nun als Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft sicher nicht im Verdacht steht, besonders kritisch gegenüber Israel zu sein. Er sagte dem Radiosender Kan: Wir müssen darauf achten, welche Botschaft wir damit in Europa aussenden. In Europa gibt es Kritik an der israelischen Regierung. Es gibt Leute, die das Recht Israel sich gegen die Hamas zu verteidigen, anzweifeln. Und wir sind diejenigen, die dieses Recht jeden Tag 24 Stunden lang unterstützen. Deswegen werden wir oft als Unterstützer des rechten Flügels angesehen. Aber wir unterstützen nicht die Rechte, sondern die Juden und ihr Recht auf Sicherheit und auf eine Zukunft in Israel. Deswegen kann ich nicht neben Leuten in einer Konferenz sitzen, die die Demokratien in unseren Ländern angreifen, die die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen und Putins Aggression gegen die Ukraine und gegen die Sicherheit der Europäischen Union befürworten. Israels Regierung will das Programm dennoch durchziehen. Unter den Rednern ist auch der umstrittene argentinische Präsident Javier Milei und Janusz Janša, früherer Ministerpräsident Sloweniens, der als Unterstützer der rechtsextremen identitären Bewegung gilt. Es sind offenbar diese Kräfte, auf die Israels Regierung setzt, die international nicht nur wegen der Kriegführung im Gazastreifen in der Kritik steht, sondern der viele Israelis vorwerfen, sie wolle den demokratischen Rechtsstaat abschaffen. Diese Haltung hat sie mit einigen Teilnehmern der Antisemitismus-Konferenz gemein.
Jan-Christoph Kitzler aus dem Studio Tel Aviv. In die Feuilletons schaut heute Arno Orzesek.
Dies hier ist keine Übung, warnt die Überschrift des Feuilleton-Aufmachers in der Wochenzeitung Die Zeit. Unter dem Foto einer Hauptgefreiten der Luftwaffe betont Jens Jessen, dass es für die Wehrfähigkeit Deutschlands neben Geld und Waffen auch noch etwas anderes brauche. Es braucht die Wertschätzung der Soldaten. Weder als Freiwillige noch durch Wehrpflicht werden wir sie in ausreichender Zahl und Motivation bekommen, solange die Gesellschaft ihnen weitgehend vorenthält, was ihren Einsatz von Leib und Leben im Ernstfall überhaupt nur kompensieren kann. Anerkennung und Sympathie, vielleicht sogar Bewunderung. Das mag für manche Ohren obszön klingen, aber die Gesellschaft, die Sicherheit gewinnen will, muss auch etwas zurücklassen, nämlich die stillschweigende, das Gewissen beruhigende Missbilligung des Soldatenberufs. Mit Blick auf die Bedrohung Osteuropas durch Russland und auf die pazifistische Tradition hierzulande, meint Jessen, Pazifismus war immer eine Haltung, die keine Probe auf ihre Konsequenz zulassen konnte. Aber natürlich ist vorstellbar, als überzeugter Pazifist den Verlust von Leben oder Freiheit hinzunehmen, um nicht selbst zur Waffe zu greifen. Die moralisch brisante Frage lautet darum eher, wäre der Pazifist auch bereit, die Zerstörung von Leben und Freiheit anderer hinzunehmen, um in frommer Unschuld verharren zu können? Fast so, als hätte er Jessens Artikel in der Zeit bereits gelesen, erklärt der Podcaster Ole Nymuen, Autor des Buches »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde« in der Süddeutschen Zeitung. Ich halte ein Kriegsszenario, in dem Deutschland direkt angegriffen wird, für unwahrscheinlich. Trotzdem ist die Vorstellung einer Besatzung beängstigend. Ich profitiere in Deutschland von vielen Freiheiten und als antimilitaristischer Sozialist hätte ich unter russischer Besatzung vermutlich kein gutes Leben. Aber ich lebe lieber in Unfreiheit, als für Freiheit zu sterben. Ich erwarte auch nicht von anderen, für meine Freiheit zu sterben. Das finde ich zynisch. Ole Nymuen in der SZ. Auch Rechte haben manchmal Recht, behauptet Niklas Bohme, der ein Buch über linke Lebenslügen geschrieben hat und darüber in der Wochenzeitung Der Freitag mit deren Herausgeber Jakob Augstein debattiert. Augstein? Thema Migration. Sie sagen, Deutschland sei linken Einwanderungslandlügen verfallen. Bohme? Mit dem Begriff Lüge sollte man vorsichtig sein. Mir ging es um den Satz, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Der wird mittlerweile auch von Konservativen unterschrieben. Dabei ist er falsch. Wir sind ein Fluchtland. Wir haben pro Jahr nur einen Bruchteil der Fachkräfte-Einwanderer, die wir wollen. Diese Menschen unterscheiden sich von Flüchtlingen dadurch, dass sie fast alle sofort anfangen zu arbeiten. Wir sind aber kein Einwanderungsland. Bedenkenswert, Niklas Blomes These im Freitag. Bleiben wir bei Dingen, die nicht so gut laufen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschreibt Niklas Mark die große deutsche Designkrise. Made in Germany kranke nicht zuletzt daran, dass viele Produkte einfach sehr schlecht gestaltet sind. Als Beispiel präsentiert die FAZ, schönen Gruß nach München, einen BMW i7. Und überhaupt hat es Mark mit BMW. Das Auto wird zum Schwellkörper entworfen von großen Egos für große Egos. Man könnte lange spekulieren, was das aktuelle Design etwa des riesigen BMW XM über das soziale Milieu und die Gesellschaft aussagt, die solche Autos schätzt. Die Kühlerfront signalisiert weithin sichtbar, dass hier jemand kommt, der den öffentlichen Raum nicht als Begegnungs- oder Kommunikationsraum, sondern als Kampfzone voller Fressfeinde betrachtet, die er dank der Häckseranlage in seiner Kühlerfront aber spielend vertilgen wird. Zuletzt noch einmal zurück zur Zeit. Frauen aller Länder, schlaft miteinander, fordert Marlene Knobloch. Die schlimmste Eigenschaft von Männern sei nämlich nicht das regelmäßige Einreißen sämtlicher Friedens- und Gesellschaftsordnungen oder der latente Hang zur Weltherrschaft. Es ist das Schnarchen. Judith Butler, Alice Schwarzer, sie mögen ihre Theorien gehabt haben. Ich glaube, man hat die Frau jahrhundertelang klein geschnarcht. Schnarchen ist eine strategische Waffe des Patriarchats. Vielleicht besprechen Sie Knoblochs These mal mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin im Bett. Wir sagen nur noch Tschüss.
Oder gute Nacht. Das war's für heute bei Fazit in der Kultur vom Tage. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Charlotte Oehlschlegel.